Ich bin wirklich, wirklich, wirklich sicher, dass ohne Kinder ich würde wirklich schon in einem Burnout sein.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Daniela Marino, Lifestyle-Unternehmerin, strebt mit ihrem Startup Cutis nichts Geringeres an, als den Markt für Hautchirurgie zu revolutionieren. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmuth & Co. Privatbankiers und Valitas.
Daniela Marino, herzlich willkommen im Studio Schweizer Monat,
hier
bei uns
dir.
In Zürich. Du bist Unternehmerin und CEO der Medtech-Firma Cutis. Mhm. Das ist ein Schweizer Life-Science-Unternehmen im klinischen Stadium, das im Bereich der personalisierten künstlichen Haut tätig ist. Soweit so richtig?
Korrekt.
Gut. Auf LinkedIn schreibt ihr: Wir stehen an der Schwelle einer technologischen Revolution im Bereich der regenerativen Medizin. Mhm. Was macht Cutis konkret oder wie muss ich mir diese Revolution vorstellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, was wir konkret machen, wir herstellen Haut im Labor.
Ja.
On demand, das bedeutet, dass wir machen das präzise Medizin für Patienten 1:1. Mhm. Und das ist eine Revolution, weil die Haut, die wir produzieren, kann wirklich auf dem Patient bleiben und wenig Narben machen. Weil im Moment, wenn Leute eine Chirurgie brauchen, eine Hautchirurgie brauchen, die Standardmethoden lassen immer diese Patienten mit Narben. Und Narben sind für immer. Und es gibt wirklich ein Grundproblem in dieser Chirurgie und wir probieren alles zu ändern, also Status Quo zu ändern.
Ja. Also die Vernarbung zu reduzieren ist ein wesentliches Element.
Wirklich.
Das hat dann auch Auswirkungen auf die Mobilität, auf das Wachstum vielleicht der Haut?
Genau, oder? Für Kinder ist es mega schwierig, für Mobilität ist es mega schwierig, Schmerz also es ist, Narben sind etwas, die wirklich die Routinleben kaputt machen.
Ja.
Und die brauchen viel Behandlungen, Laser und Cremen und Lotionen und Physiotherapie und Rehabilitation und das ist für immer. Und das ist wirklich schwer für die Patienten, oder?
Die Haut ist das größte Organ des Menschen.
Korrekt.
Was fasziniert dich an der Haut, an diesem Organ?
Also es ist eine sehr wichtige Organe, weil es ist groß, aber es ist auch uns, oder? Mhm. Andere Organe in unserem Körper kennen wir nicht. Mhm. Wie aussieht dein Leber? Du kennst nicht. Ja. Aber Haut ist draus und es ist wirklich erste Linie. Und das fasziniert mir viel, weil es ist groß und mega wichtig. Ohne Haut können wir nicht leben, oder?
Mhm. Wann hat diese Faszination für die Haut bei dir begonnen?
Ich denke schon am ETH, weil meine Professor während meiner PhD waren Dermatologen, so wir haben immer über Haut gesprochen. Okay. Und in Milano während meines Studium habe ich über Neurologie und Stammzellen im Gehirn studiert, aber dann Haut ist im Design gekommen und das hat mich fasziniert.
Wie und wann genau ist die Idee zu Cutis entstanden?
Oh, das war vor 10 Jahren. Also das war 2014, denke ich. Weil wir haben eine große Grant von der European Commission bekommen. Und am Ende dieses Grant, es gab eine Möglichkeit, eine Business Plan Woche zu machen.
Also einen Finanzbeitrag.
Finanzbeitrag so. Und das war eine Kurse. Ich habe das genommen und gemacht und ich habe verstanden, vielleicht haben wir nicht ein Projekt, vielleicht haben wir ein Produkt. Und das hat begonnen in meinem Gehirn wirklich zu kochen im 2014. Ja. Aber dann Cutis war in 2017 gegründet, weil wir mussten noch andere Studien machen und ich habe das mit einem anderen Co-Founders das besprochen und das hat ein paar Jahre gedauert. Aber in meinem Gehirn, das war schon vor 10 Jahren.
Bezeichnet ihr euch eigentlich immer noch als Startup? Gegründet 2017, wie du gesagt hast?
Also es gibt keine Regel wirklich. Leute sagen, 5 Jahre ist ein Startup, nach 5 Jahren nicht mehr. Aber ich denke, Startup bedeutet Venture, bedeutet etwas riskierend und etwas ganz innovativ und etwas ganz schnell und etwas sehr faszinierend. Und ich denke, wir sind dann noch eine Startup, aber ja, wir sind eine Late-Stage-Startup.
Late-Stage-Startup, okay. Jedes Jahr benötigen Millionen von Menschen weltweit Hauttransplantationen aufgrund von Hautdefekten verschiedenster Art. Der häufigste Fall sind Verbrennungen. Wie werden Verbrennungen eigentlich konventionell behandelt und was ist euer Ansatz? Wo setzt euer Ansatz ein, um hier Verbesserungen für Patienten zu bewirken?
Also die Verbrennungen sind heute behandelt wie die andere Hautdefekte auch. Das auf Englisch, das heißt Autografting. Das bedeutet, dass der Chirurg nimmt gesundere Haut von einer Stelle auf die Körper der Patienten, wo keine Defekt gibt. Und diese gesundere Haut dann wird transplantiert auf die Wunde. So, der Chirurg muss neue Wunde kreieren, um diese gesunde Haut zu nehmen. Und in großen Verbrennungen, es gibt nicht genug gesundere Haut, so die gleichen Stellen werden wieder und wieder und wieder mal genommen. Und diese Autografting hat auch ein zweites Problem, das ist das, was der Chirurg nimmt in die gesunde Areal, ist ganz, ganz dünn. Aber die Wunden sind dick. Und dann, was passiert?
Und die Haut ist vielschichtig.
Vielschichtig. Mehrschichtig. Wenn diese Gap gibt zwischen die gesundere Haut und der Wund, die dicker ist, dann der Körper kreiert Narben, Narbgewebe. Und das ist dann, wir haben zwei große Probleme, Quantität und Qualität. Also Quantität, weil vielleicht es gibt nicht genug. Und dann, auch wenn genug gesunde Haut gibt, man bekommt sowieso eine Narbe. So, das ist wirklich, was wir jetzt mit Bioengineered, also mit hergestellter Haut im Labor, eine Lösung auf den Markt bringen können, weil wir können viel Haut produzieren von einem kleinen Stück und wir können...
Das Verhältnis, glaube ich, ist, habe ich gelesen...
Eine Briefmark-Size.
Also ihr benötigt, sagen wir, also ihr könnt um den Faktor 100 könnt
Minimum.
Ihr, Minimum. Also aus einem Quadratzentimeter mindestens 100 Quadratzentimeter können hergestellt werden.
Korrekt.
Ja. Welche Rolle spielt der Faktor Zeit in dieser Wundbehandlungs bei der Wundbehandlung? Oder anders gefragt, haben Verbrennungsopfer diese Zeit wirklich? Also, ich stelle mir vor, biotechnologisch hergestellte Haut herzustellen benötigt Zeit.
Benötigt Zeit, ja, das ist korrekt. Aber ja, also wir sind jetzt, also unsere Patienten sind Leute, die große Verbrennungen haben und ganz tiefe Verbrennungen haben. Und diese Patienten sind nicht ganz schnell behandelt, weil die sind auch im Distress, also sie haben andere Probleme gehabt während dem Unfall und sie sind im Spital für lang. Und diese Patienten haben Zeit. Ich habe nicht das ganze Jahr Zeit, aber wir mussten schnell arbeiten, aber wir schaffen es. Was wir sicher nicht behandeln können, sind die Patienten, die ganz oberflächige Verbrennung bekommen oder ganz kleine, oder? Aber die sind nicht unsere Target. Oder wir sind wirklich fokussiert um die großen Verbrennungen und tiefe Verbrennungen.
Wie lange dauert es?
Drei
bis vier Wochen, um aus einem Quadratzentimeter 100 plus
Korrekt, weil wir sind nicht nur Zellen mit Kollagen am Mischen. Ja. Wir machen Haut. Ja. Also Haut muss kreiert werden und das dauert Zeit. Biologie kann nicht so schnell sein.
Gibt es in Bezug auf Logistik Herausforderungen? Ich denke da, wie kommen eure Produkte, eure Hautlösungen, Ersatzlösungen an den Patienten?
Ja, also wir sind, thanks God, in 2025, also es gibt viele Lösungen und viele verschiedene Firmen, die arbeiten an Logistik, also an Boxen und Temperaturen, Loggers und so, da wir können wirklich diese Produkte schicken mit Kontrolle. Und das ist schwierig. Aber wir haben viele Lösungen jetzt gefunden. Wir sind noch am Entwickeln, etwas schneller, etwas billiger, etwas. Aber wir haben Lösungen. Und man kann heute wirklich Organe schicken und Medikamente schicken überall der Welt. Ja. Es gibt ein gutes Netzwerk. Aber wir müssen auch unsere Probleme lösen. Also wir sind nicht alles, wir haben nicht alles perfekt im Moment.
Ja. Ist eigentlich der Übergang von der Hautchirurgie zum Beauty- und Kosmetikbereich fließend?
Ja, also im Moment.
Oder könnte das ein künftiges Geschäftsfeld für euch sein?
Ja, also wir können das auch machen. Also wir müssen wirklich im Moment fokussieren auf die große Verbrennung und dann können wir auch, wir haben schon eine Phase 2 mit rekonstruktiven Chirurgie gemacht. Mhm. Leute, die Narben weggenommen haben, Leute, die große Muttermale weggenommen haben, das können wir auch machen. Mhm. Wir haben noch nicht wirklich ästhetisch gemacht, aber wie gesagt, das ist Haut. Mhm. Und es gibt eine ästhetische Komponente in diesem Bereich und wir könnten auch zum Beispiel in Zukunft Tattoo wegnehmen. Okay. Oder, das könnte auch sein.
Ja. De Novo Skin ist der Name eures Flagship-Produktes, eurer künstlichen Haut. Mhm. Es befindet sich in einer späten klinischen Phase und ich glaube, du hast, es gibt da Breaking News dazu in diesem Bereich.
Ja, der European Medicine Agency, also der europäische
Zulassungsbehörde,
hat uns die Zulassung für Phase 3 gestern gegeben.
Phase 3 gestern. Und es gibt insgesamt 3 klinische Phasen.
Korrekt.
Das ist die letzte jetzt, hoffentlich.
Die größte, die letzte, die schwierigste, aber wir sind jetzt dran.
Ja. Wenn alles gut läuft, bis wann rechnet ihr mit einer Marktzulassung?
Wir brauchen mindestens 3-4 Jahre, also das dauert lang. Wir müssen auch Follow-ups machen, also das ist, die sind lang Clinical Trials, also die dauern ein bisschen lang.
Ja.
Das ist normal.
Also. Ist das generell eine Qualität, die man als Unternehmerin haben muss? Man muss geduldig sein?
Geduldig sein, ja. Und immer forward.
Unternehmer haben ja vielleicht auch andere Qualitäten als geduldig sein.
Vielleicht, ja. Ja. Ja, man muss mega resilient, wie sagt man auf Deutsch, mehr
widerstandsfähig sein.
Ja, und kreativ und geduldig und wirklich passionate. Also wir brauchen viel Passion. Ja. Es geht nicht ohne. Ja.
An diesem Projekt nenne ich es jetzt mal. Kutis gibt es seit 2017. Aha. Geforscht auf diesem Thema, wird seit über 20 Jahren.
Korrekt.
Auch hier ist Geduld gefragt.
Ja.
Gab es in dieser Zeit eigentlich kritische Momente, wo das Ganze...
Immer.
Also ich meine kritisch, dass ihr euch gefragt habt, sollen wir wirklich weitermachen, ja oder nein?
Ja, es ist immer eine Frage. Also haben wir genug Geld, haben wir genug Ressourcen? Wie sieht der Markt, wie sieht der Competition? Wie schaffen wir oder schaffen wir nicht? Haben wir die Zeit, haben wir die richtigen Partners? Also es gibt immer kritische Momente, es gibt immer viele Fragen. Mhm. Aber wir probieren Antworten zu 90% der Fragen zu geben, dann gehen wir weiter. Also.
Ja. Ihr wollt auch ganz klar kein Luxusprodukt sein. Ihr wollt für möglichst breite Bevölkerungsschichten, Gruppen verfügbar sein.
Genau, das wäre wirklich unser Ziel, Democratization. Ja. Also wir wollten wirklich, dass Leute überall der Welt könnten den Novo Skin benutzen und nicht nur die Western World. Und nur, das wäre wirklich eine, für mich persönlich und mein Team ein großes Ziel. Ja.
Mhm. Mhm. Kutis hat auch eine Tochterunternehmung in Frankreich, in der Nähe von Nizza, bei Antibes.
Korrekt.
Was passiert dort genau?
Ah, viel. Also wir haben Kutis Innovation in Frankreich und wir haben ein kleines Team dort, 5 Leute. Und wir generieren Proof of Concept. Also wir machen Studien über Wundheilung. Wir haben auch eine Space Launch gemacht. Und das ist wichtig für uns, weil in der Schweiz, also Kutis AG muss wirklich fokussiert sein. Wir müssen den Novo Skin auf den Markt bringen. Aber wir haben andere Ideen. Wir möchten auch ein Portfolio am Ende haben mit verschiedenen Produkten, nicht nur eins. Ja. Und wir können nicht alle zusammen in der Schweiz machen. Wir haben gedacht, okay, dann machen wir eine separate Company und dann wissen wir genau, was die Schweiz macht und was Frankreich macht. Mhm. Aber ich denke, das war eine sehr gute Idee.
Bist du viel dort in den grauen Zürcher Wintermonaten insbesondere?
Leider nicht. Ich gehe from time to time. Ja. Aber leider nicht, ich wollte mehr gehen.
Ja. Kutis ist ein Spin-off der Universität Zürich.
Korrekt.
So habt ihr angefangen. Gab es von Seiten der Universität irgendwelche Unterstützung? Mentoring oder Ausbildung oder irgendwie?
Ja, also es gibt sowieso Hilfe am Anfang, wann wir diese Idee gehabt haben. Es gab Unitektra und die anderen Leute von der WIS Zürich, die auch die Universität Spin-off helfen. Und dann habe ich auch viel Unterstützung von der InnoSwiss und der Venture Lab. Also ja. Es gibt so eine große
Unterstützung.
Ökosystem.
In welcher Form?
Mentoring, Coaching.
Ja. Also nicht nur Geld.
Businessplan, ja. Nein, nicht ja. nur Geld. Also Businessplan, Netzwerk, ja. Regulatorische Roadmaps. Also es gibt so viel ja. zu entdecken und zu wissen und zu machen. Und es gibt so eine große Ökosystem in der ja. Schweiz. Ist, ja. toll, ist mega toll. Ja.
Dennoch die Frage, was würdest du sagen, bräuchte die Schweiz, um noch unternehmerfreundlicher zu werden?
Ich denke, also persönlich, am Anfang an, es gibt viel. Mhm. Viel Hilfe, viel Unterstützung, viel Networking, viel Coaching, viel Mentoring. Aber wann dann die Firma ein bisschen größer ist, wie uns jetzt im Moment, wir sind fast 8 Jahre alt, mhm. Die Late Stage ist ein bisschen weniger unterstützt, oder? Mhm. Ich denke, das wäre sehr, sehr gut, wenn der Schweiz verstehen möchte, dass wenn kein Unterstützung gibt, dann viele Firmen gehen nach USA oder die gehen irgendwo anderes. Es wäre toll, wenn wir wirklich da eine große Innovation bereichern.
Passiert das in Ihrem Umfeld? Wissen Sie von solchen Firmen?
Ja, es gibt, ja.
Ja?
Ja.
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 Weil am Ende, man braucht in Late Stage viel, viel mehr Geld, viel mehr Expertise. Und manchmal USA.
Und ist es der Zugang zu Venture-Kapital, der matchentscheidend ist, häufig?
Ja.
Ja.
Und Private Equity und alles anderes, ja.
Ja. Mhm. Ja. Das wären die Schwächen des Standorts Schweiz, würdest du sagen?
Also ich denke, die Schweiz hat eine Opportunity, oder? Weil wir sind nicht Europa, also wir müssen nicht, wir sind ein spezielles Land und wir können wirklich eine Hotspot, oder? Für Innovation sein. Nicht nur am Anfang mit IPFL und ETH, mit vielen verschiedenen Startups und vielen verschiedenen Patenten, aber auch für den Markt.
Ja.
Also ich denke, wir schaffen das.
Wir schaffen das. Sehr gut. Was ist eigentlich der größte Unterschied aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht zwischen einer Unternehmerin und einer Angestellten? Du warst beides in deinem Leben. Du bist...
Ja, also ich war nie wirklich ein Angestellter. Also ich war eine PhD-Student und dann eine Postdoc, also eine Forscherin bei Uni. Mhm. Das Unterschied ist, dass wirklich jeden Tag es gibt so viel zu machen und alles ist nicht genau geschrieben. Also man muss immer etwas neu entdecken und immer eine Lösung zu neuen Fragen finden und es macht mir mega Spaß, aber man braucht viel Energie.
Energie.
Ja, viel Energie.
Ja. Woher nimmst du die Energie?
Weiß es nicht. weiß es nicht. Also ich komme aus Süditalien. Ja. Ich habe schon etwas Energie im Blut. Aber ich bin mega oft mega müde. Ja. Aber Energie finde ich immer irgendwo. Ja. Mhm. Ich kaufe das nicht im Kopf, aber ich finde das so irgendwo.
Ja. Daniela, du hast in Mailand Biotechnologie studiert
Correct.
Und dann doktoriert am Pharmazeutischen Institut der ETH in Zürich. Mm-hmm. Jetzt ist es ja so, Naturwissenschaften sind häufig bei Frauen eigentlich nicht besonders beliebt. Warum ist das so und was kann dagegen getan werden?
Also Naturwissenschaften sind, also in Biologie, es gibt viele Frauen.
Okay.
Es gibt viele Frauen, aber Frauen... lieben im Labor zu bleiben, weil das ist wirklich etwas kreativ, oder?
Ja.
Und wenn du siehst, wie viele von diesen Frauen dann an eine Company gründen, dann siehst du das Unterschied, oder? So, wir brauchen mehr Frauen im Startup-World, 100%.
Welchen Rat hast du an junge Unternehmerinnen, insbesondere jetzt, einen Rat, den du vielleicht selbst gerne erhalten hättest?
Ja, also ich sehe viel, dass die Frauen warten. Die wollen alles parat haben, alles geplant haben, alles perfekt mit Timing haben und dann machen wir etwas. Und ich sehe ganz oft, dass vielleicht wir zu lang warten. Männer sind mehr okay, jetzt machen wir das, ist okay, wir schaffen das. Und wir haben ein anderes Gehirn, oder wir wollen alles parat und perfekt und der Risk muss ganz, ganz niedrig sein, aber das geht nicht in Startups. Also Zeit ist Geld und Zeit zu verlieren könnte auch bedeuten, dass jemand anderes schon etwas gemacht hat und dann deine Idee ist weg. Oder? Mhm. So, man muss ein bisschen mehr on the spot sein, aber es geht. Es geht.
Was also bereitet dir in deinem momentanen Alltag zurzeit am meisten Kopfzerbrechen?
Also ich habe jetzt eine Firma mit 50 Leuten. Yeah. Also es ist so viel. Mm. Und Responsibility, wie sag ich mal, ich fühle das Verantwortung auf meine Schulter, oder? Yeah. Und das macht mich mega stark, aber auch, es ist jeden Tag bei mir, oder? Yeah. Es geht nicht weg, ich muss immer parat sein, jeden Tag, 100%. Ja.
Ein weiterer Meilenstein von Qutis, denke ich, war die Operation am ersten Live-Patienten, wenn ich das so sagen darf. Ein vierjähriger Junge mit schweren Verbrennungen.
Genau.
Wie geht es dem Kleinen heute und was?
Also im Moment gut, sagen die Chirurgen. Ja. Ich muss nicht, muss nicht alle wissen, weil das ist eine Patientin von USA und die Chirurgen sind verantwortlich. Ja. Aber ich war in Boston vor ein paar Wochen und es ist positiv bis jetzt. Also wir probieren diese kleine Junge zu helfen. Wir haben schon 7 Patienten so behandelt in Europa und eine von diesen 7 ist in den USA jetzt für das erste Mal gemacht.
Hast du selbst eigentlich Patientenkontakt?
In der Vergangenheit im Moment nicht so viel, nein.
Mhm. Und wie häufig sieht man dich im weißen Labormantel?
Ich? Mhm. Nicht so viel.
Nicht so viel.
Für Interviews und Fotos. Nein, leider nicht. Ich vermisse das ein bisschen manchmal. Ja.
Der behandelnde Arzt des kleinen Jungen in Amerika, der hat sich im Boston Globe wie folgt zu euch geäußert. Er hat gesagt, er spricht von einem Schritt in Richtung heiliger Gral der rekonstruktiven Chirurgie.
Das war toll.
Schöne Worte. Das tut gut,
schöne
oder?
Worte,
nach
ja.
all den Jahren der Entbehrung und Forschung und Entwicklung. Ja. Also ist das wirklich auch das dominierende Gefühl, ihr seid auf dem richtigen Weg, dass
da
zum Ausdruck kommt.
Ich denke, nach so vielen Jahren, das ist ein Jahr jetzt. Also am Anfang an, Leute haben mir gesagt, es gibt so viele Produkte, es gibt etwas ähnlich, es gibt etwas, die ein bisschen billiger ist. Wieso machst du das? Und ich denke, jetzt nach unserer Phase 2 mit den Daten und jetzt mit Phase 3 und diese Kinder, die wir geholfen haben in den letzten 5 Jahren oder 6 Jahren, ich denke, Leute haben verstanden, das ist etwas anderes, als was auf dem Markt ist. Ja. So. Ja.
Gibt es eigentlich wesentliche Unterschiede bei der Haut von Kindern und Erwachsenen, Jugendlichen?
Also wir haben nicht tausende Patienten behandelt, also wir haben keine statistische im Moment. Also was wir sehen, ist, dass die Zellen zum Beispiel für die ganz, ganz kleine Kinder, wir haben auch 4 Tage alt Kinder behandelt, oder? Ja. Die wachsen schneller. Aber wir haben im Moment keine Database, oder zu sagen, wo die Unterschied ist oder so. So, es braucht Zeit, um Nummer zu bekommen, Statistik zu bekommen.
Arbeitet ihr mit Tierversuchen?
Wir müssen. Also wir machen das nicht im Qutis. Wir haben Partner, die das für uns machen.
Was für Tiere? Was für Versuchsanordnungen?
Mäuse. Ja, jetzt Wundheilung, Studien. Wir müssen unsere De Novo Skin auf Tiere noch transplantieren, weil wir müssen Daten über verschiedene Bereiche zusammenstellen für die Marktzulassung. Ja. Also Marktzulassung bekommt man nicht nur mit klinischen Daten. Man muss auch Daten auf das Produkt und wir brauchen noch ein paar Tiere. Ja.
Die Schweiz diskutiert regelmäßig auch über ein Verbot von Tierversuchen. Meine Frage erübrigt sich. Ich denke, deine Meinung dazu zu kennen.
Ja.
Also, oder wie möchtest du da noch etwas anfügen?
Wir machen, was das regulatorische Gesetz sagt.
Yeah.
Und wir machen nicht, was wir wollen. Oder wenn die regulatorische Behörde zusammen reden und sagen, okay, ohne Tiere geht es auch. Und anstatt Tiere könnten wir ABC machen, dann wir würden okay sein mit dieser Entscheidung. Mhm. Aber im Moment, Tierversuche sind gefragt. Also.
Ja. Ja. Du bist Italienerin, du hast es und Schweizerin.
Ja.
Wie würde Kutis aussehen? Wäre die Firma in Italien? Was wäre, gäbe es da Unterschiede?
Wow, da, diese Frage hasse ich. Ich weiß es nicht. Also, ich habe schon viele italienische Investoren, also in Kutis AG.
Ja.
So, das bedeutet, dass es gibt auch Leute, die in Italien investieren in Startups. Mhm. Aber ich weiß es nicht, das wird vielleicht ein bisschen schwieriger sein, mhm. weil ich denke, Italien hat noch nicht dieses starke Ökosystem für ja. Startups.
Ja. Ja. MedTech generell ist eine hochregulierte Branche, was auch nicht verwunderlich ist. Die Produkte gelangen an den Menschen. Wie viele Anwälte beschäftigt ihr bei Kutis, um euch persönlich und die Firma vor rechtlichen Konsequenzen zu schützen?
Oh, wir haben einen Anwalt, also ja. das habe ich ganz, ganz schnell engagiert. Aber ja, im Moment, es gibt nicht so viel zu, nicht mhm. so viel zu machen, aber ja, wir haben große Pläne, oder? Mhm. Kutis könnte also in Zukunft eine große Firma, also global Firma ja. sein, und dann müssen wir sicher schützen. Also wir behandeln Patienten, wir haben ja. Studien, und wir müssen wirklich geschützt sein. Ja.
Du lieferst mir das Stichwort zur nächsten Frage. Das EU-Rahmenabkommen, auch die Schweizer MedTech-Branche, schaltet sich in die Debatte ein und ist eigentlich mehrheitlich, wie man das wahrnimmt, für eine Anbindung, ein Update der bestehenden Verträge.
Zwischen Europa und der Schweiz.
Genau. Ist Kutis davon betroffen?
Ja, also wir waren schon betroffen in 2021. Ja.
Ja.
Weil wir haben immer EU-Grants bekommen, schon vor Kutis gegründet war.
Ja.
Und wir haben für ein großes Grant eine Dossierverschicht, das war europäischer Grant, und wir haben das gewonnen, aber weil unser Hauptquartier in der Schweiz ist, wir haben kein Geld bekommen.
Ah, okay. Ja.
Und bis jetzt können wir noch nicht unser Dossier beantragen, ja. weil es gibt keine...
Sucht ihr zurzeit eigentlich noch neue Investoren? Oder?
Ja.
Ja?
Ja.
Also, permanent, das ist
fast permanent,
ongoing.
Ja. Yeah. Fast yeah. permanent, aber wir haben jetzt eine...
Wie läuft die Investorensuche?
Ja, also es ist immer schwierig.
Ist schwierig,
aber
yeah.
bis jetzt haben wir fast 90 Millionen Franken zusammen genommen yeah. und von verschiedenen Investoren weltweit. Und jetzt haben wir die letzte Runde, also dieses Jahr, die erste Closing haben wir geschafft mit 25 Millionen.
Mhm.
Und das hat uns also wirklich unterstützt, weil wir mussten die ganze Phase 3 vorbereiten. Ja. Und jetzt haben wir die Zulassung bekommen. Und jetzt brauchen wir die nächste Runde, um die Phase 3 fertig zu
Wie
machen.
Viel Risiko bist du ganz persönlich eingegangen mit diesem Kutis-Abenteuer?
Viel. Also
viel Risiko?
Viel.
Ja.
Ja. Fast alles, was ich habe.
Ja.
So. Ja. Mhm. Aber das ist so, es ist part of the game.
Ja. Ja. Wenn du im Kontakt stehst mit Investoren, mit möglichen mhm. Investoren, gibt es da Unterschiede in Bezug Schweizer Investoren, Frankreich, UK, Amerika?
Ja, es gibt...
Unterschiede in deiner Herangehensweise, vielleicht auch Unterschiede im Anlagehorizont der Investoren, in der Denkweise?
Ja, es gibt also ein paar Unterschiede. Zum Beispiel Investoren aus UK sind mehr Financials. Weil Investoren aus Italien sind mehr auf dem Produkt, also die Innovation, das muss wirklich einzigartig sein, das muss wirklich die einzige in der Welt sein, und dann ja. investieren sie. Aber ich denke, in Europa, es gibt so die Investoren sind alle ein bisschen weniger Risiko, die wollen ein bisschen weniger Risiko.
Mhm.
Aber die lieben Innovation und die lieben Unternehmer und Unternehmerinnen. Sie wollen wirklich Geld auf die richtige Person geben.
Mhm.
Und das finde ich ein bisschen weniger in den USA.
Okay,
ja.
Interessant. Ja. Ja. Hat man als Unternehmerin eigentlich jemals Feierabend?
Feierabend, da habe ich gegessen gehabt mit der Zulassung der Phase 3. Ich habe Champagne getrunken.
Sehr schön. Kannst du generell gut abschalten?
Ja, also ich bin mega froh, dass ich eine Mutter bin, weil ich habe zwei Kinder und mit zwei Kindern, man muss abschalten. Ich habe keine Chance. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich sicher, dass ohne Kinder, ich würde wirklich schon in einem Burnout sein. Aber mit Kindern, man muss wirklich die Zeit zum Spielen und Singen und Tanzen und Ferien. Also ich kann nichts vergessen, dass ich eine Familie habe. Yeah. Das ist eine perfekte Kombination. Wir schalten jetzt ab.
Cool. Daniela, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und die Zeit.
Danke dir. Merci vielmals.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.